Hallo und willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. In der heutigen Folge spreche ich mit Lina Seiche. Die gebürtige Deutsche ist seit vielen Jahren im Bitcoin-Space und hat sich einen Namen gemacht mit Comics. Ja, mit Comics, mit lustigen und schlauen Comics zum Thema Bitcoin, Geld und so weiter. Damit hat Lina großen Erfolg und den Little Hodler, ihren Hauptdarsteller, den gibt es inzwischen auch als Plüschfigur. Und damit nicht genug, Lina lebt seit Jahren als Digital Nomad und ist derzeit in der Türkei, in Istanbul, um genau zu sein. Und deswegen haben wir natürlich auch über die Inflation gesprochen und wie die Türkinnen und Türken zu Bitcoin stehen. Ein kurzes Wort von den Sponsoren und dann viel Spaß mit der Folge. Coinfinity ist dein Partner für die langfristige Bitcoin-Strategie. Der erste Bitcoin-Broker Österreichs mit Sitz in Graz, erreichbar natürlich aus der ganzen Welt. Der Fokus liegt auf der Sicherheit und der Erfüllung individueller Bedürfnisse der Kundschaft. Der Service ist legendär. Coinfinity glaubt, dass Bitcoin die Wirtschaft und die Gesellschaft in den nächsten Jahren entscheidend verändern wird. Und ihre Mission ist es, Bitcoin möglichst verständlich und einfach zugänglich zu machen. Incrementum ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft. Die beiden Fondsmanager Marc Wallig und Ronald Stöferle sind Experten für Sound Money und die österreichische Schule der Nationalökonomie. Dazu haben sie auch mehrere Bücher geschrieben. In ihren Fonds suchen sie nach innovativen Wegen, mit Gold, Bitcoin und Krypto der Inflation zu entkommen. Aprico Media ist der erste, einzige und auch der beste deutsche Bitcoin-Verlag. Brandaktuell im Programm ist die deutsche Erstausgabe von Layered Money von Nick Battier, ein Buch, das ich an einem Tag verschlungen habe und das wirklich eine ganz neue und sehr spannende Perspektive auf Bitcoin und die Geschichte des Geldes wirft. Bei aprico.media kann man auch per Lightning bezahlen. Lina, hallo.
Hey.
Erzähl mir was Positives, was Optimistisches in unseren schwierigen Zeiten.
Ja, zum einen darf ich hier mit dir sitzen, das finde ich persönlich sehr positiv. Zum anderen, ja, ich habe besonders die letzten Wochen irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Comics, die ich mache, irgendwie diese kleinen, schönen, positiven Geschichten manchmal ganz gut ankommen und manchmal Leute das auch irgendwie wertschätzen können. Zwischendurch, weil wenn du jetzt auf Twitter gehst, deinen Feed durchscrollst, dann ist es doch oft sehr negativ. Wenn du dann so einen kleinen Comic dazwischen hast, ist doch vielleicht manchmal eine schöne Abwechslung. Zumindest stelle ich mir das so vor. Also positive Nachrichten sind irgendwie mein Day-to-Day-Job aktuell.
Das ist tatsächlich optimistisch. Lina Seiche, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sitze hier in Wien im 1090 in den Studios von DuMotion. Du sitzt in Istanbul tatsächlich, ja, und du bist Bitcoinerin und Comiczeichnerin, der Little Hodler für die Zuseher auf YouTube und auf Dreisat kann man ja wunderbar kann man ihn im Hintergrund sehen, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du zeichnest Comics über Bitcoin. Wie kommt man auf die Idee?
Ja, gute Frage. Also ich habe den ersten Comic, den ich je gemacht habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer die große Künstlerin war. Es ist jetzt auch nicht die große Zeichnungskunst, die ich da mit meinen Comics mache. Aber es war einfach irgendwie, 2020 war das, in Quarantäne, beziehungsweise in Lockdown, saß ich, und ich weiß es tatsächlich noch sehr genau, es war im Juli, der Bitcoin-Preis war so 9.000 um den Dreh Dollar. Und es war so diese Zeit, wir hatten ja im März 2020 diesen Crash auf 3.000 und dann ist es wieder hochgebounced. Und so der Bitcoin-Space war sich ziemlich sicher, es war ja auch das Halving dann, dass der Preis jetzt wieder hochgeht. Und sobald diese 10.000-Dollar-Marke geknackt wurde oder geknackt werden würde, würde es dann aufwärts gehen. Und Bitcoin hat immer so ein bisschen da rumgetanzt. Und ja, dann hatte ich halt einen Abend lang Zeit. Und mir kam dann so eine Idee, und ich habe dann halt mit PowerPoint und so Stock-Photo-Resources habe ich dann so einen Comic gemacht, so einen mit 4 Bildern. Das war mein erster Comic, habe ich den auf Twitter gepostet. Das war das sah nicht mal so aus. Es war einfach so ein kleines Männchen, das Bitcoin gehodelt hat. Und im ersten Panel war es, oh Gott, ich glaube, es war der Crash 2017, dann im zweiten war es der Bärenmarkt, dann im dritten war es der Crash 2020 und dann im vierten kommt halt so ein No-Corner dazu, sagt, ey, you're so lucky, you get in under $10,000. Und
ich glaube, den habe ich sogar gesehen, ja.
Genau, das war mein erster ever. habe das gepostet, weil ich dachte, es geht jetzt eh bald auf 10.000, also dürfte das sehr gut ankommen. Und das war dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt mein meistgelikter Tweet. Das hat mich sehr überrascht. Und dann habe ich leider ein paar Monate gar nichts gemacht in die Richtung, bis ich dann irgendwie wieder einen Comic gemacht habe im selben Stil. Der ging wieder mega gut, kam der an. Und dann irgendwann noch mal ein paar Monate später, ich glaube so März 21, dachte ich dann, habe ich mir ein iPad geholt und dachte, okay, mal doch mal deine eigenen Sachen. Dann habe ich das angefangen. Und dann habe ich meinen ersten Comic gepostet. Das ist auch bis jetzt noch mein beliebtester oder den glaube ich, die meisten Leute gesehen haben. Und der ging dann halt richtig gut. Und dann hat sich das so entwickelt. Es ist halt einfach auch hat so als Hobby angefangen, weil ja viele Leute so Tweet-Threads schreiben, ne, und lange Tweets und lange Diskussionen haben. Und du hast halt auch diese Langformate wie so Podcasts, was halt mega wichtig ist und auch mega interessant. Aber manchmal hast du halt Leute, die da nicht so aufnahmefähig sind. Also wenn die jetzt irgendwie deinen Freunden oder deinen Eltern, Großeltern, was weiß ich, Bitcoin nahebringen willst, dann werden die sich jetzt nicht eine Stunde, Peter McCormack anhören oder so. Zumindest nicht am Anfang. Die müssen erstmal so reinkommen. Ne? Mhm. Und manchmal ist es vielleicht ganz nett, so ganz einfache Message, eine Message so richtig fokussiert in so einem kleinen Comic zu haben. Vielleicht auch ein bisschen süß, ein bisschen witzig. Und ich glaube, deshalb kam das so gut an. Dann habe ich das immer weitergemacht, bis dann da ein Business draus wurde.
Es ist ein Business draus geworden, darüber möchte ich auch gleich sprechen, weil das interessiert mich natürlich auch total. Aber hast du da Background? Also bist du grafisch ausgebildet oder hast du da vorher schon irgendwie gearbeitet oder war das wirklich ein reiner Hüftschuss?
Ja, nein. Also nee, ich habe das nie gelernt. Ich habe immer gerne gemalt in der Schule, im Unterricht. Das war es dann aber auch. Und ich habe das einfach gemacht und ich hatte halt das iPad mit diesem kostenlosen Programm und habe da so ein bisschen mit rumgespielt und dann hat sich das so entwickelt. Man sieht auch, glaube ich, dass je weiter du zurückgehst in der Zeit in meinen Comics, desto ungenauer und raw sehen die aus. Also es kam so mit der Zeit, dass ich mir das irgendwie angeeignet habe, wie das funktioniert. Also ich meine, heutzutage kannst du ja eh alles mit dem Internet lernen. Und also es ist jetzt auch nicht hohe Kunst, ne? Also es kann wahrscheinlich jeder nachmalen. Aber ja, es ist ja auch jetzt nicht die Kunst, die im Vordergrund steht, sondern eher die Message und die Niedlichkeit.
Ja, die Niedlichkeit in einem Space, der doch stark dominiert ist, sage ich jetzt mal, technisch, ja, Finanzen und natürlich auch Männer dominiert. Also das darf man ja nicht unter den Teppich kehren sozusagen. Wobei eigentlich weiblicher ist der Space, als man manchmal glauben würde, nach außen. Wie kommst du auf deine Stories, also deine Storylines, deine Ideen?
Manchmal, da kann jetzt wahrscheinlich jeder sich mit identifizieren, der irgendwas Kreatives macht. Manchmal kommt es einfach so und manchmal muss ich mich hinsetzen und denke stundenlang drüber nach und es kommt gar nichts. Sehr oft mache ich auch einen Comic und denke dann, ne, und der wird dann gar nicht gepostet. Also das ist echt so eine, es muss Inspiration da sein. Am besten ist es halt immer, wenn im Moment was kommt. Ne? Wenn du eine Story hast, die irgendwie gerade aktuell ist oder etwas, was die Leute gerade beschäftigt und du kannst das in eine Nachricht verpacken und dann in einem Comic irgendwie zusammenbasteln. Das ist natürlich am besten. Und dann gibt es halt auch so Evergreen-Topics. Also es gibt halt so bestimmte Dinge, um die Bitcoin sich dreht und bestimmte Dinge, mit denen Bitcoiner sich befassen und Konzepte, die halt sehr Bitcoin eigen zu Bitcoin sind. Und manche von denen kann man oder kann ich in Comics verpacken. Mit anderen tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil es halt doch sehr divers ist und sehr kompliziert teilweise. Und die, also mein Wunsch ist immer oder mein Ehrgeiz ist immer, ein etwas komplizierteres Thema zu nehmen und dann irgendwie einfach in einem Comic darzustellen. Und so gehe ich da immer ran. Und manchmal klappt es und manchmal nicht.
Hattest du so Comics, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele machst du da so pro Woche oder pro Monat?
Ja, also aktuell würde ich sagen, so einer pro Woche ist es schon, aber ich mache jetzt nicht jeden Montag einen Comic oder so, weil ich möchte es jetzt auch nicht erzwingen, sondern immer, wenn mir Inspiration kommt. Ich hatte jetzt am Wochenende, habe ich zum Beispiel zwei gemacht, die Woche davor auch gar nichts. Ja, es ist halt immer so, wie es gerade kommt, aber so Pi mal Daumen, einer pro Woche, glaube ich. Ich habe jetzt fast 50, glaube ich. Also das ist schon nicht schlecht. Ich hätte gern 100, weil dann kann ich ein Buch rausbringen. Das fragen mich immer Leute nach, aber ich kann doch kein Buch mit 50 Seiten verkaufen. Das wäre irgendwie nicht so cool.
Ja, das haben vor dir auch schon viele getan. Also das ist nicht das Problem. Aber hattest du so einerseits Momente, wo du wahnsinnig lange gearbeitet hast an einem Comic und hat es nicht funktioniert und andererseits so eine Idee, Umsetzung, Twitter und mega, also wo du dich dann gewundert hast, wie schnell eigentlich gute Arbeit entstehen kann und gute Resonanz?
Ja, das ist tatsächlich manchmal so. Also manchmal sitze ich tagelang in einem Comic, denke, ja, das ist er. Poste den und dann ist der so lala. Und manchmal mache ich einen fertig innerhalb von irgendwie 2 Stunden oder so und dann geht der halt durch die Decke, ne? Also ich hatte tatsächlich letzte Woche, habe ich die ganze Woche an einem Comic gearbeitet, den habe ich dann gar nicht gepostet, weil ich am Ende dachte, der ist viel zu kompliziert. Es ist halt manchmal auch echt so, wenn du die Sachen überdenkst oder du sitzt so lange dran, dann am Ende wird es dann nichts. Also manchmal sind die spontanen Ideen echt die besten. Zum Beispiel einer meiner beliebtesten Comics war, ich glaube, ich habe ihn Nobody is Born a Hodler genannt. Und der ist tatsächlich innerhalb von 1 Stunde oder 2 Stunden entstanden. Und der war echt mega beliebt. Der wird auch immer noch geteilt. Ja, ich werde dir jetzt nicht den Comic erklären, das dauert ein bisschen zu lange, glaube ich, aber ich kann ihn dir rüberschicken, vielleicht kannst du ihn einblenden oder so. Aber
Wir werden einblenden, verlinken das und das sowieso. Ich frage deswegen, weil ich natürlich, ja, wir sind ja eigentlich im selben Business, nicht? Wir versuchen Dinge zu erklären. Ich gehe die einfache Route, ich darf die Frage stellen und im Zweifelsfall endlos drüber labern, ja. Und wenn du nur so wenig Platz hast, aber ich weiß auch, wie das ist. Ich komme aus der Tageszeitung, ich weiß, wie das ist, wenn du keinen Platz hast, ja, um die Dinge zu erklären. Du hast gesagt, es ist ein Business. Eigentlich bevor wir zum Business kommen, Twitter, da merkt man schon, okay, das ist eine Bitcoinerin, ja, die auf die Idee kommt, jetzt mache ich einen Comic und dann gebe ich den auf Twitter und nicht auf Instagram.
Ja.
Wie bist du zu Bitcoin eigentlich gekommen?
Ja, das war vor, ja, mal 5 Jahre ist das jetzt her schon. 2017 war das bei mir. Also da hatten wir ja diesen großen Retail-Bull-Run, wo dann halt ganz viele Privatpersonen in den Space gekommen sind. Ich war halt einer davon. Wie die meisten aus meiner Generation über Shitcoins und dann am Ende bei Bitcoin gelandet. Ja, ist halt so, ne? Muss man halt durch, muss man seine Erfahrungen machen. Ja, so bin ich in den Space gelandet, habe dann angefangen, auch im Bitcoin-Space zu arbeiten, im Marketingbereich und auch dann im journalistischen Bereich. Und dann am Ende, ja, bin ich jetzt bei den HODLern gelandet. Also das war echt natürlich nie so geplant. Und das hat auch einfach nur als Hobby angefangen. Aber am Ende, ja, es ist halt so ein kleiner Traum, ne, der wahr wird, wenn was machst. Es ist einfach ein Hobby für dich. Es macht dir Spaß, es zu machen. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an und dann wird es halt zur Arbeit. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Und das ist auch sehr dem Bitcoin Space zu danken. Also das ist also die ganze Industrie ist natürlich unheimlich innovativ und zukunftsorientiert. Also es ist eine Industrie, also ich habe das Gefühl, in diesem Space zu arbeiten, das ist ein Job mit Perspektive. Und nicht nur das, es ist auch ein Job, mit dem du, wenn du irgendwas für Bitcoin tust, hast du irgendwie das Gefühl, du trägst positiv zur Zukunft bei. Das ist auch einer der Gründe, warum ich, ja, als ich irgendwie bei Bitcoin gelandet bin, auch nie wieder weg wollte quasi. Ich wollte irgendwas machen mit Bitcoin, ich wollte irgendwie unterstützend dabei sein. Ja, und noch dazu kommt dann halt, ja, natürlich haben wir Bitcoiner so den Ruf, ein bisschen toxisch zu sein oder ein bisschen viel toxisch zu sein, aber es ist doch ein Space mit extrem netten Leuten und ich habe so viele Möglichkeiten gehabt und so viele Menschen kennengelernt, dass das einfach nur, weil Leute so offen sind, weil jeder irgendwie den Bitcoin-Space weiterbringen möchte. Und ja, natürlich sind dann, Ehrlichkeit ist dem Bitcoiner sehr wichtig und dieses ganze Don't Trust Verify und immer ein bisschen skeptisch bestimmten Konzepten gegenüber, aber das ist halt einfach der Bitcoin-Style. Ne? Also wenn man damit dann, wenn man das einmal verstanden hat und damit klarkommt, ist es ein sehr, sehr herzlicher Umgang, finde ich, mit den Bitcoinern. Und deshalb, ja, bin ich da geblieben.
I totally agree. Und das ist jetzt quasi die optimistische Botschaft gewesen, die uns am Anfang gefehlt hat, aber die nicht gefehlt hat, aber noch aber das, I totally agree. Yeah. Also ich glaube, es ist auch faszinierend, wie schnell auch die Vernetzung funktioniert, wenn du eine gemeinsame Basis hast. Also so, ich kenne das eigentlich nur von Fußballfans. Wenn du Hardcore, jetzt sage ich jetzt keine Ahnung, Bayern München Fan bist, egal ob du aus München kommst oder aus Singapur, du hast schon eine Basis, auf der du kommunizieren kannst. Ja. Und aber du hast gesagt, du warst auch im journalistischen Bereich, du hast herausgegeben, glaube ich, die Bitcoin Times oder BTC Times. Das war eine englischsprachige Online-Publikation. Gibt es die heute noch?
Ja, die gibt es noch. Ich arbeite nur nicht mehr da. Also das ist halt okay. Bitcoin Only News. Ne? Unser Ansporn dabei war halt einfach eine zusätzliche Quelle zu bieten zu den ganzen News, die es halt gibt, weil es ja ziemlich...
Coin hier, Block da, Krypto, diese Dinge.
Ja. Ja. Genau, also eben diese Dinge nicht. Also Bitcoin only und auch immer so ein bisschen von der Bitcoin-Perspektive, natürlich auch unparteiisch, wenn es um News geht. Das ist so der Anspruch der BTC Times. Finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Die Idee ist halt, dass als Leser du dir verschiedene Quellen aneignen kannst, damit du dir dann besser deine eigene Meinung bilden kannst und auch von der journalistischen Perspektive sich halt nur auf Bitcoin zu fokussieren, da hast du, der Fokus erlaubt es dir dann halt mehr über Bitcoin zu reden, als wenn du jetzt irgendwie die ganzen 1000 Shitcoins noch mitcovern musst. Das nimmt natürlich Zeit weg und Ressourcen weg von der Zeit, die du dann dich irgendwie, weiß nicht, um Taproot oder so kümmern kannst. So komplexere Themen, das macht die BTC Times halt, ne?
Okay, ja, also das ist, ja, absolut, also da stimme ich auch vollkommen zu. Das war auch bei mir der entscheidende Punkt, ja. Als ich gesehen habe, okay, Bitcoin only, da ist auch genug da und da muss eigentlich noch viel hinzugefügt werden und deswegen finde ich es so faszinierend, auch wenn du sagst, du machst Comics und jetzt mache ich einen Podcast, was jetzt unter uns weniger originell ist. Also Podcasts gibt es schon einige, aber es macht trotzdem viel Spaß.
Es ist auch nicht einfach. Also da musst du dich schon ransetzen und da musst du auch dabei bleiben. Und du musst da Ideen haben und du musst auch natürlich gut sein im Reden und im Gespräche führen. Also das ist schon, da habe ich schon höchsten Respekt vor. Und das ist halt ein Format, das die Leute mögen. Also warum nicht? Ich finde es super.
Ja klar, warum nicht? Nein, es ist das beste Format, um relativ komplexe Dinge zusammenzufassen. Man kann in einer Stunde Inhalte rüberbringen, da müsstest du ein ganzes Buch lesen oder einen... Also, lesen geht einfach langsamer und auch, wenn man es hört und auch die verschiedenen Töne mitbekommt. Und Gott sei Dank ist es auch, weil du auch gesagt hast, da technisch, ja, die Bitcoiner sind natürlich jederzeit erreichbar mit einer Kamera und einem Mikrofon und es funktioniert. Du sitzt jetzt in Istanbul und wir kommen gleich zu Istanbul, aber was mich auch wirklich interessiert ist, weil du gesagt hast, Business, Buch. Ja. Der Little Hodler ist jetzt auch ein Plüschtier, den kann ich bestellen. Muss ich eigentlich unbedingt bestellen, damit ich ihn mir auch in den Hintergrund hier bei der Kamera stellen kann. das interessiert mich schon sehr. Also unter dem Anspruch, ja, Karriere mit Bitcoin, du hast gesagt, es ist natürlich auch ein total tolles Gefühl, wenn man quasi sein Hobby zum Beruf machen kann und in dem Space arbeiten kann. Aber da stehen wir jetzt auch noch ganz am Anfang, was da alles möglich ist, auch abseits des Technischen. Also was machst du da? Wie hast du dir das vorgestellt in den nächsten Monate?
Ja, also wie gesagt, das hat ja mit den Comics angefangen. Dann habe ich irgendwann diesen Plüschtier-Prototypen gemacht, gepostet, mega viel Interesse bekommen und angefangen, den zu verkaufen im Dezember. Jetzt aktuell, also es sind ein paar Sachen passiert und es passiert auch jetzt noch im nächsten Monat sehr viel mehr. Und zwar haben wir halt sehr viele Anfragen bekommen von Firmen, die so kleine Hodler in so ein bisschen ihrem Style bestellen wollen. was ich halt, also das macht mir halt mega Spaß und dann setzen wir dem irgendwie einen Hut auf oder so. Was mir halt wichtig ist, ist, dass wir das jetzt, dass wir die Partner, mit denen wir das machen, sorgfältig auswählen, weil es ist eine Bitcoin-Only-Marke und es soll auch eine Bitcoin-Only-Marke bleiben. Das ist mir halt dabei mega wichtig. Aber andere Sachen, die wir auch machen, ist, wir werden halt neue Produkte haben. Ne? Ich habe jetzt auch heute Morgen Fotos gesehen von einem großen kleinen Hodler. Also
der große Hodler.
Der große Hodler und der riesige Hodler, 1,80. ich kann es gar nicht erwarten, den zu haben. Und dann halt auch so andere Sachen, der Schlüsselanhänger und so kleine Dinger. Also kannst du dir das so ein bisschen vorstellen wie vielleicht Hello Kitty, ne? Aber halt für Bitcoin. Und es ist so, ja, so ein bisschen Guerilla-Marketing. Ne? Also du tust es halt überall hin, du hast Bitcoin irgendwie so ein bisschen, es ist niedlich, es ist nicht so, es fordert dich jetzt nicht heraus, aber du hast es halt, ist so ein bisschen unterschwelliges Marketing auch mit dabei für die weitere Bitcoin-Adoption und es ist halt auch irgendwie niedlich. Ne? Ich habe gemerkt, die Plüschtiere, viele Leute mögen Plüschtiere, du musst irgendwie gar nicht ein Kind sein dafür, du musst auch gar nicht ein Mädchen sein oder was auch immer. Also ich weiß von sehr vielen gestandenen männlichen Bitcoinern, die sich so einen zugelegt haben. Und das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr. In diese Richtung wird es halt gehen. Das Comicbuch ist sehr gefragt. Ich arbeite dran. Ich muss halt genug Comics machen. Kinderbuchanfragen habe ich auch bekommen. Sogar Animationsanfragen, also so kleine Filmchen. Das hat natürlich mega viel Arbeit, aber da arbeiten wir jetzt auch gerade dran. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für den kleinen Hodler wohl, was mich super freut, wie der sich so ein bisschen etabliert hat, wie so ein kleines Maskottchen. Freut mich natürlich sehr.
Und entstanden ist dieses Maskottchen, dieser kleine Hodler, der seine Bitcoin-Abenteuer in deinen Comics erlebt, wirklich beim Zeichnen. Also den hast du einfach irgendwann mal eingebaut und dann you ran with it.
Ja, genau. Ich brauchte halt einen Charakter. Ne? Ich wollte jetzt nicht irgendwas Kompliziertes malen. Das ist halt so ein kleiner. Es ist ja quasi nur so ein Bällchen mit so einem Kegel. Also das ist halt der kleine Hodler. Ne? Und ich mag halt süße Sachen, niedliche Sachen. Und dann dachte ich, ich mache den halt so ein bisschen niedlich. Und dann habe ich ihm halt einfach dieses Bitcoin-Logo in die Hand gegeben. Und so ist er halt entstanden. Und daraus ist dann halt dieses. Ne? Also er hodelt halt, ne? Und das ist halt sehr, sehr Bitcoin, glaube ich. Also dem kannst du auch seinen Bitcoin nicht abnehmen. Der ist halt fest angenäht.
ich springe jetzt ein bisschen, was man eigentlich tun soll, aber du hast ja gesagt, du bist 2017, 18 persönlich zu den Space gekommen mit Shitcoins etc. Haben wir alle gemacht. es gehört dazu. Aber warum? Also was war sozusagen der Moment, wie du da reingerutscht bist?
Ja, ich habe zu der Zeit im Marketing gearbeitet und wurde dann einem Projekt zugeteilt, das in dem Space aktiv war. Das war so ein Blockchain-Projekt und so bla bla. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, überhaupt gar nicht. Wusste nicht, ich habe auch, glaube ich, die ersten paar Monate, die ich da gearbeitet habe, überhaupt gar nichts mit Bitcoin zu tun gehabt. Es war halt alles irgendwie Ethereum und ja, was auch immer. Und es hat echt ein paar Monate gedauert, bis ich bin halt zu Meetups gegangen und zu Events und Konferenzen. Das war ja diese Zeit, also Bullrun und alle waren überall mit ihren Projekten und überall waren alle diese Veranstaltungen und was weiß ich nicht was. Und immer, wenn ich da hingegangen bin, war es wie, jeder ging dahin, um irgendwie seinen Shitcoin zu promoten und, keine Ahnung, Wettervorhersagen, Shitcoin und Cloud Mining, Shitcoin, keine Ahnung. Und irgendwann wurde mir klar, so, wo ist der Sinn? Ne? Also macht es irgendwie, warum machen wir das? Also was für Probleme lösen wir? Und irgendwie jeder hört sich gerne selber zu. Also so ging es mir nach einiger Zeit. Und als es dann Klick gemacht hat, das war, als ich zwei Bücher gelesen habe. Das eine war von Andreas Antonopoulos, The Internet of Money. Das ist ja ein sehr leicht zu lesendes Buch und ich glaube ein sehr guter Einstieg. Das zweite war der Bitcoin-Standard, natürlich ein Must-Have in der Bitcoin-Literatur. Und da wurde mir das zum ersten Mal richtig klar, worum es eigentlich ging. Also da wurde mir dann auch bewusst, dass so Themen wie Inflation, Also, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, aber so vor 5 Jahren für uns Deutsche war es halt, oder wahrscheinlich auch für Österreicher, ne, war es halt wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie so auf dem Radar. Und ich kann mich halt sehr gut daran erinnern, wie uns das in der Schule beigebracht wurde. Inflation existiert und so ist es. Und Dinge werden langsam teurer und damit kommen wir klar und das brauchen wir wegen Wirtschaft. Und das war es dann halt. Ich habe das nie hinterfragt, bis ich halt diese Bücher gelesen habe und mich mit dem Thema so ein bisschen befasst habe. Und auch mit dem Thema, dass das Geld, was du auf deiner Bank hast, dass das da gar nicht liegt und dass es auch nicht dein Geld ist. Und es wurden mir dann halt diese Dinge, also es ist wahrscheinlich ein sehr deutscher Werdegang im Sinne von Bitcoin, wurden mir dann halt langsam klar. Also, dass wir in einer sehr privilegierten Lage sind, besonders in unserer Region der Welt, aber dass das sehr, sehr schnell kippen kann. Also alles, was wir brauchen, ist irgendwie ein Regimewechsel und dann kann das sehr, sehr schnell ungemütlich werden. Und ich glaube, wenn die letzten, weiß nicht, 2 Jahre, also ja, die Dekade hat jetzt nicht so schön angefangen, glaube ich, also wenn uns das etwas gezeigt haben sollte, ist es, dass du echt nirgendwo dich sicher fühlen kannst. Und du musst auf dein Geld aufpassen und du musst dein Geld selbst besitzen, weil wenn nicht, wird es gegen dich verwendet werden. Das können wir in Kanada sehen, das können wir in vielen anderen Ländern sehen, das können wir in Ländern mit hoher Inflationsrate sehen, das können wir jetzt auch gerade sehen mit Russland und der Ukraine. Also es ist einfach etwas, was vielen Menschen, glaube ich, nicht bewusst ist und es wird jetzt langsam. Und Bitcoin löst sehr viele dieser Probleme. Und ja, ich glaube, diesen Prozess musste ich durchlaufen, von Shitcoins zu Bitcoin. Und dann bin ich auch nie wieder, also nie wieder zurückgeschaut. Deshalb only Bitcoin matters. Ne?
Weißt du, hast du da einen Stichtag, weil du weißt, dass du dann ab da nur noch Bitcoin?
Naja, also es war jetzt nicht so der Tag, okay, heute verkaufe ich alle meine Shitcoins, weil ich hatte jetzt eh nicht so viele, ich hatte eh nicht so viel mit Shitcoins zu tun und so. Es war so ein Prozess und dann irgendwann hatte ich irgendwie meine letzte Connection zu dem Altcoin-Space irgendwie aufgegeben und ja, dann war das halt, ja, angefangen in Bitcoin zu arbeiten.
Du hast gesagt, es ist natürlich auch, natürlich ist es jetzt kein Kinderspiel, einen Podcast zu machen, aber die Wahrheit ist natürlich, und das ist das Faszinierende auch an Bitcoin, dass wir innerhalb von einer Minute oder 2 Minuten, das hast du jetzt auch geschafft, ja, von einem relativ leichten Thema wie einem Plüschtier und einem Comic, eigentlich reinkommen in die ganz harte ökonomische Realität. Und das könnte ich mit jedem Bitcoiner machen und der wäre happy, den ganzen Abend über ökonomische Zusammenhänge und Geld und Inflation zu reden. Das sind eigentlich Themen, die du vor 10 Jahren aus höchstens irgendwie auf der Uni vermutet hättest und dort auch langweilig. Also das ist schon faszinierend und ist auch eine wunderbare Überleitung. Du bist in Istanbul.
Jawohl.
Warum?
ja, dazu muss ich sagen, ich bin halt irgendwie so ein Reisender, glaube ich. Also war jetzt nie irgendwie geplant. Ich habe Abi gemacht und bin dann halt direkt ins Ausland. Ich bin halt die letzten Jahre unterwegs gewesen. Die meiste Zeit in Asien habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und bin jetzt letztes Jahr bin ich nach Istanbul gereist. Das war eigentlich ja so eine Mischung aus Arbeit und Freizeit. Aber ich war einfach so fasziniert von dieser Stadt und ne, von den Leuten hier und auch von dem Essen und von anderen Dingen. Ich fand es einfach mega schön und dann bin ich geblieben. Also es ist Also ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Stadt, es ist eine der schönsten Städte, in denen ich je war. Und ich habe das so erlebt, dass die Menschen in Istanbul extrem, extrem offen sind. Und ja, daher bin ich irgendwie hier geblieben.
Das ist jetzt auch, wie lange bist du jetzt schon dort?
halbes Jahr jetzt fast, ja. Ja, halbes Jahr. Wow.
Das heißt, du hast quasi die eine der eigentlich der dramatischsten Zeiten jetzt miterlebt. Stichwort Inflation hast du schon erwähnt. Ja, jetzt haben wir in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, hohe Inflationsraten, wir reden da von 5%, 6%, die Leute, also hier ist es auch schon angekommen, am Stammtisch, im Supermarkt, es ist ein Thema und jetzt war quasi unter Anführungszeichen die Hoffnung, dass es nach der Pandemie, wann auch immer die offiziell beendet ist, besser wird und dann kommt Krieg, so, also besser wird so schnell nicht. Aber wie erlebst du das in der Türkei? Das würde mich sehr interessieren. Die Türkei ist ein sehr junges Land, sehr, sehr dynamisches Land, auch sehr, sehr, sehr Bitcoin- und Krypto-freundlich, wenn ich das richtig verstehe, also von den Menschen her jetzt. Wie ist die Lage quasi?
Ja, es ist sehr interessant. Also das Inflationsthema in Deutschland hat ja irgendwie angefangen vor ein paar Monaten, ich würde quasi sagen, irgendwie vor einem Jahr oder so, haben ja die Leute angefangen zu merken, so, Sachen werden teurer. Und jetzt aktuell, also ein Ding, was ich immer mache, was mich irgendwie zu Deutschland irgendwie verbindet hält, ist, ich gucke immer deutsches Frühstücksfernsehen. Und ein Ding, was mir aufgefallen ist, dass die letzten Wochen, die letzten Monate bis Wochen, wurde dann auf einmal täglich über Inflation gesprochen und täglich wurde über die Preise gesprochen. Das war halt irgendwie nie vorher ein Thema und jetzt ist es halt eins. Und ich habe das mal hier erwähnt und gesagt, so guck mal, in Deutschland, die Leute kümmern sich um Inflation und so und machen sich Sorgen. Da wurde ich halt so ein bisschen belächelt, ne? Weil hier, wenn du sagst 5% Inflation, da würden die sich drüber freuen. Also ich bin tatsächlich angekommen in Istanbul, das war im Oktober, da war der Wechselkurs zwischen Dollar und Lira, also türkischer Lira, war 9 Lira pro Dollar. Da muss man auch bedenken, das hat mal angefangen bei, ich glaube, ungefähr 1 Lira pro Dollar. Da war es halt 9 Lira pro Dollar. Und in den Wochen danach hat es sich entwickelt zu jetzt 14 Lira pro Dollar. Mhm. Und das ist, also da sind natürlich einige Sachen passiert, aber das ist krasse Inflation, die für uns in Deutschland auch aktuell unvorstellbar ist. Also hoffentlich nicht unvorstellbar, also hoffentlich können die Leute so weit denken, aber es ist halt für viele so, das kannst du dir nicht ausmalen, wie sich das entwickelt. Und hier leben die Leute halt damit und das betrifft alle hier und sie müssen sich halt Gedanken machen, was mache ich mit meinem Geld? Das Ding ist halt, es ist auch eine andere Situation als in Deutschland, wirtschaftlich gesehen, wo der Mindestlohn zum Beispiel hier ist, der wurde jetzt erhöht auf, ich glaube, 4.200 Lira oder so. Das sind ein paar 100, 200, 300 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und da muss man sich halt auch vorstellen, ne? Also wie willst du da dein Erspartes beschützen, beziehungsweise wie willst du überhaupt was ansparen? Also das ist hier die Situation, die viele Leute in der Türkei haben, plus eine extrem große und wachsende Schere zwischen Arm und Reich und eine verschwindende Mittelschicht. Es ist einfach ein bisschen, glaube ich, auch leider ein Blick in die Zukunft für viele andere Länder, was hier passiert. Und trotzdem muss das Leben hier weitergehen. Also es ist für die Menschen, das ist eine sehr spezielle Situation. Die müssen sich halt da mit befassen.
Die Türken haben theoretisch Alternativen. Wenn wir jetzt noch nicht mal von Bitcoin reden, nicht? Also klassisch, Erdogan sagt immer, die Türken haben 5.000 Tonnen Gold, die sollen es bitte zu ihm bringen. und natürlich die Möglichkeit, sollte diese hohe Inflation mal im Euro oder im Dollar ankommen, dann haben wir keine Möglichkeit mehr in andere Fremdwährungen zu gehen. Also wie passiert das, wie erlebst du das im Alltag? Gehen die Leute in Gold, reden wir über Bitcoin nachher, aber gehen sie in Gold und in Fremdwährungen?
Oh ja, Gold ist riesig hier. Also Gold auch zu einem, also was hier, wie es hier abläuft, auch traditionell und auch schon seit langer Zeit, ist, dass türkische Menschen und Familien Gold in ihren Häusern oft lagern und irgendwie unter dem Kopfkissen oder so. Ne? Also da gibt es auch lange Geschichte zu, dass das sich so verhält. Gold zu besitzen ist halt mega wichtig. Und es ist halt bis zu so einem Level, dass junge Leute, Studenten und so, die vielleicht nur so ein bisschen was verdienen, die nehmen dann halt ihr Erspartes, gehen damit zu so einem kleinen Goldshop. Also es gibt hier ganz viele kleine so An- und Verkäufer. Und dann kaufst du so kleine Goldnuggets. Einfach nur, damit du kein Lira besitzen musst, weil das, ja, es macht halt einfach keinen Sinn. Also Gold ist sehr, 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 sehr beliebt hier, weshalb es mich auch nicht wundert, dass jetzt diese neuen Gesetze erlassen oder, ich glaube, eins wurde erlassen und das andere, oder beide, ich bin jetzt nicht so ganz im Bilde, aber zwei neue Gesetze wurden gesprochen. Und eins davon ist halt, dass ja, die Regierung fragt, könnt ihr bitte euer Gold von euren Häusern in von uns genehmigte Banken oder Verwahrungsorte bringen und wir geben euch dann im Gegenzug ein Zertifikat, das sagt, ihr habt so viel Gold und wir passen dann für euch drauf auf. Wundert mich halt überhaupt nicht, dass die das so machen. Aber ja, Gold ist halt sehr beliebt, Dollar aber auch. Ne? Also hier kannst du, und das wird auch immer wieder gesagt, du kannst Dollar haben und es ist ein Investment. Leider, leider. Und ja, dann halt auch in letzter Zeit ein bisschen mehr Bitcoin, was natürlich jetzt die Regierung bislang nicht so gefreut hat.
Wie ist denn die Situation regarding Bitcoin jetzt in der Türkei? Man bekommt verschiedene Meldungen und weiß es eigentlich nicht wirklich, was jetzt so der Letztstand ist.
Ja, ich glaube, es hat sich sehr entwickelt Anfang 2020 so ungefähr. Also es war auch davor, war da auch was in der Türkei, aber das kannst du dir auch, wenn du dir so die Google Trends anguckst zum Beispiel, die suchen nach Bitcoin, das ist echt explodiert Anfang 2020 bis jetzt zuletzt. Davor war es so ein bisschen so nicht so viel. 2017 war die Türkei auch zum Großteil irgendwie gar nicht involviert, hat nur so ein paar Leute. Ne? Und was dann halt passiert ist, ist, dass Bitcoin auf einmal sehr bekannt wurde und sehr groß wurde und das innerhalb eines Jahres, ich glaube im letzten Jahr, 2021, hat sich der Space in der Größe, also die Anzahl der Bitcoin-Nutzer oder Krypto-Nutzer, muss man da sagen, verzehnfacht oder verelffacht. So stark ist das angewachsen. Das kam aus verschiedenen Gründen und ein Grund war bestimmt auch, dass es viele Influencer gab, die dann sich mit Bitcoin beschäftigt haben und angefangen haben, darüber zu reden und auch Bildungsangebote zu machen und YouTube-Channels sind dann entstanden und Twitter ist auch riesig in der Türkei und die sind dann auch, deren Followerzahlen sind auch explodiert, also da sind Leute von 0 auf 250.000, von 0 auf 500.000 innerhalb eines Jahres und das war halt alles organischer Zuwachs an Leuten, die sich mit Bitcoin befassen wollten und im gleichen Zug siehst du dann auch hier überall, also wenn du durch Istanbul läufst, du siehst überall Werbung für Bitcoin-Firmen, für Exchanges, riesige Plakate am Grand Bazaar, das ist ja dieser große Markt, der sehr berühmt ist, gibt es keine Bitcoin-Exchange-Shops. Also du hast dann da den Foreign-Exchange-Shop und hast du daneben den Bitcoin-Exchange-Shop stehen, wo du dann halt einfach hingehen kannst und dir Bitcoin und auch Shitcoins kaufen kannst. Also so krass ist das halt gewachsen, weil die Leute halt, es ist ja eine sehr junge Bevölkerung, hast du ja auch gesagt. Also in Deutschland, ich glaube, unser Durchschnittsalter 40 Jahre oder so, hier ist es 30 Jahre. Und die jungen Leute sind natürlich sehr tech-affin, mögen Memes, sind online unterwegs und da funktioniert Bitcoin halt einfach richtig gut. Das muss man halt auch sagen. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier aktuell so 2017-Vibes sind. Also es ist doch... Es dauert noch ein bisschen, bis so die Reise Richtung Bitcoin geht. Es ist noch sehr viel so Distraction unterwegs. Und die Bitcoin-Only-Community ist, glaube ich, auch ziemlich klein. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wachsender Space. Und Leute brauchen Bitcoin, deshalb nutzen sie es. Und deshalb wächst es hier so an.
Das ist ganz, ganz entscheidend, was du gesagt hast. Leute brauchen Bitcoin, deshalb nutzen sie es. Das ist etwas, das ja die Menschen gerade in Westeuropa, in Nordamerika auch da nicht verstehen. Ja? Was mache ich mit Bitcoin? Was ist der Anwendungsfall? Weil wir brauchen es unter Anführungszeichen jetzt nicht akut. Noch funktionieren unsere Währungssysteme einigermaßen, auch wenn die Inflation jetzt steigt, was auch das Interesse natürlich nach oben treibt. Aber ist es jetzt der Handel verboten oder nicht verboten? Oder gibt es Gesetze, an die sich keiner hält? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du sagst, es gibt Bitcoin-Shops und Bitcoin-Werbung, wie ist sozusagen die juristische Lage?
Ja, also aktuell gibt es nicht so viele regulatorische so Frameworks. also das eine Gesetz, das ja Schlagzeilen gemacht hat, letztes Jahr, glaube ich, wo Leute dachten, oh, Bitcoin wurde verboten in der Türkei. Das ist aber nicht der Fall. Was verboten wurde, ist Dienstleistungen und irgendwelche Zahlungen in Bitcoin anzunehmen. Also du darfst jetzt nicht als Bäckerei oder so, dass du sagen, ich verkaufe meine Brötchen für Bitcoin. Das darfst du nicht machen. Aber Bitcoin Exchanges dürfen hier aktuell noch operieren. Operieren? Ja, weiß nicht. Also dürfen hier aktuell noch Business machen. Mhm. Es ist aber, es gibt Gerüchte oder es ist bekannt, dass die Regierung an einer neuen, an einem neuen Entwurf, Gesetzesentwurf arbeitet. Es ist jetzt nicht bekannt, was da drin steht, noch nicht, aber der dürfte bald rauskommen und da dürfte es dann mehr Klarheit geben für Bitcoin-Firmen in der Türkei und auch für ausländische Firmen, Bitcoin-Firmen, die irgendwie in der Türkei aktiv sein wollen. In welche Richtung sich das jetzt entwickelt, das ja steht halt noch aus. Was aber bekannt ist, dass jetzt die Regierung hier aktuell nicht so, ja, nicht so Bitcoin-freundlich ist, weil sie halt gerne ihre Währung stützen wollen und wenn dann halt Kapital in Kryptowährungen flüchtet, zusätzlich zu US-Dollar und Gold und was weiß ich, mögen die das natürlich nicht so gerne. Also das Bitcoin-Movement kommt tatsächlich sehr von der Bevölkerung und nicht von oben, wie jetzt in El Salvador zum Beispiel.
Das ist ein guter Punkt. Der Präsident von El Salvador war auch, glaube ich, in Istanbul vor einigen Wochen. Es gibt auch ein Foto mit einem kleinen Hodler. Ist das in Istanbul entstanden?
Ja, das ist in Istanbul entstanden, auf einem Boot. Von allen Plätzen, wo man es hätte machen können. Ja, der war in Istanbul, hatte ein, er hat den Präsidenten besucht und da habe ich ihm einen kleinen Hodler mitgegeben. Ja, ich habe auch gesehen, dass die Leute dann dachten, oh, vielleicht spricht er mit Erdogan und überzeugt ihn von Bitcoin. Aber er meinte auch, das wird jetzt, also ich weiß nicht, ob ich Erdogan überzeugen kann. Ne? Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand ihn von Bitcoin überzeugen kann. Ich glaube, dass da sollten wir uns jetzt keine großen Hoffnungen machen.
Ja. Wie funktioniert das dann, wenn der Präsident von El Salvador zu einem Staatsbesuch kommt und Lina sagt, ich hätte gerne einen kurzen Termin auf einem Boot? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so war das gar nicht. Also er hat mich nach einem Hodler gefragt. Da meinte ich bin in der Türkei. Und dann meinte er, okay, komm vorbei, dann kannst du mir den geben.
Was heißt, er hat dich auf Twitter angeschrieben, oder wie?
Ja, ich hatte ihn, glaube ich, mal Monate vorher angefragt für ein Interview für einen Kollegen. Und dann hat er ein paar Monate später geantwortet und meinte, ja, ich komme in die Türkei, kannst du mir so einen Hodler geben?
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist eben diese Bitcoin-Community-Ding. Aber so wie doch gesagt, also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, auch als Botschaft, das eigentlich faszinierende Phänomen sind ja nicht Staaten, die Bitcoin als Währung einführen, sondern Menschen, die Bitcoin für sich als Währung einführen. Ja. Wird es im Alltag von den Türken, von den jungen Türken tatsächlich verwendet auch als Transaktionswährung über das Lightning Network? Passiert das oder ist es wirklich nur Hodeln?
Also offiziell passiert da natürlich nichts, weil es verboten ist.
Offiziell nichts. Ne? Ja. Naja, aber untereinander darf man schon, oder? Also privat, meine ich.
Ja, also ich meine, wenn du jetzt deinen Freunden Bitcoin schicken willst, dann kann das ja keiner verhindern. Ich glaube, dass der Bildungsstand auch besonders bezüglich Lightning und so, der ist noch sehr am Anfang hier. Und generell gibt es sehr viel Bildungsbedarf auch und es ist halt einfach noch ein sehr kleiner Space, obwohl es halt so ungefähr, ich glaube, 6 Millionen Krypto-Nutzer gibt in der Türkei. Das sind aber dann, ich würde das jetzt mal, das ist jetzt meine Behauptung, ich würde jetzt mal behaupten, dass das zum Großteil Leute sind, die sich ein bisschen was auf einem Exchange gekauft haben und das da liegen lassen. Und dass dann das echte Bitcoiner da sein, wo du sagst, okay, ich mache mir das jetzt hier in meine Cold Wallet und hodl das und das Ganze drumherum, das wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ist. Wie das jetzt die tägliche Nutzung, was das betrifft, du kannst es ja nicht nutzen, um Sachen zu kaufen. Also das Haupt-Use-Case ist, also ein Riesen-Use-Case ist, dass du halt der Inflation entkommst. Und für viele Leute ist es auch aktuell irgendwie so ein bisschen Trading, was halt jetzt auch die letzten Monate, wo es halt runtergecrashed ist, da merkt man auch extrem hier, dass zum Beispiel bei den Influencern, den regionalen, das Engagement richtig runtergeht, ne? Und dass der Space irgendwie ein bisschen pessimistischer wird. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das ist so ein bisschen wie 2017 hier oder inzwischen halt irgendwie ein bisschen wie 2018, weil halt viele Leute neu dazugekommen sind und wenn es dann halt einfach sich der Preis halbiert, da kriegen viele Leute Panik und hauen dann halt ab, ne? Und ich glaube, wenn sich das wieder so ein bisschen nach oben bewegt, dann wird das zurückkommen und wahrscheinlich auch stärker, weil viele Leute sind dann geblieben und das werden dann hoffentlich Bitcoiner. Und andere Leute kommen dann wieder und sehen, oh, guck mal, Bitcoin ist gar nicht tot. Also ich glaube, in so einer Richtung wird sich das hier entwickeln, einfach von der Mentalität her.
Also ich weiß, ein guter Freund von mir ist deutscher Hamburger mit türkischen Wurzeln. Ich weiß, dass das sowohl in Deutschland als auch in der Türkei ein Riesenthema ist. Ja? Vor allem bei den Jungen, einfach die da voll drinnen hängen. Gibt es eigentlich gibt's einen guten Bitcoin-Only-Podcast auf Türkisch?
Der 21-Podcast hat einen türkischen Ableger tatsächlich.
You got to be kidding me.
Ja, ja, ja. Das, ja. Was ist denn 21? Ich glaube, Yemibil 21. Das machen die auf Türkisch. Also das ist schon ziemlich cool. Das wusste ich auch nicht, bis mir das da einer gesagt hat. Also kann ich...
Also es sind einfach Bitcoiner, die das nach dem Vorbild von 21 seinen Community-Podcast aufgesetzt haben.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es sind auf jeden Fall Buddies. Also da will jetzt keiner gesagt haben, ich klaue mir die Marke und übersetze sie auf Türkisch. Also die kennen sich auch gegenseitig. Also das ist schon ziemlich cool. Und solche Bemühungen sind natürlich mega gut. Und ich glaube, auf lange Zeit gesehen wird sich das für die sehr, sehr auszahlen. Und da hatten wir ja auch halt jetzt noch erst vor 2 Wochen, dass die Lightning Hack Days hier, das wurde ja von Fulmo organisiert, glaube ich. Und das war echt viel größer, als ich dachte. Also ich dachte am Anfang, oh cool, so noch so ein kleines Meetup, Bitcoin-Only-Meetup, Lightning. Und dann bringen die das nach Istanbul, coole Geschichte. Und am Ende sind halt echt viele, viele Leute gekommen und auch aus verschiedenen Ländern, also zum Beispiel Giacomo und mir sind aus Italien rübergeflogen. Und das war sehr, sehr cool. Also da haben dann Leute ihre Projekte vorgestellt, wie so einen kleinen ATM oder haben ihre Miner mitgebracht und so kleine Lightning-Apps vorgestellt. Also das war schon richtig gut. Also ja, immer wieder gerne.
Gut, ja, das klingt wahnsinnig spannend. Lina, wo findet man dich? Wo findet man den kleinen Hodler?
Ja, mich findet man am einfachsten auf Twitter unter Lina Seiche, also einfach mein Name. Da bin ich am meisten unterwegs, da sind auch die meisten Bitcoiner am meisten unterwegs. Und da findet man auch alle anderen Links, aber der kleine Hodler, den gibt es auf thelittlehodler.com. Und da wird es dann auch alles Zukünftige geben, worüber wir gesprochen haben. Und ja, meine Comics gibt es auch auf meiner Website und auf meinem Twitter-Kanal.
Und die Comics sind heute gratis, unter Anführungszeichen, nicht?
Ja, die Comics sind gratis, Gottes Willen. Ja, ich werde die jetzt nicht irgendwie verkaufen oder so. Das ist ja auch quasi Marketing für die Marke. Also das ist ja der Ursprung der Marke.
wird der Hodler in der Türkei hergestellt? Das Plüschtier?
Nee, aktuell nicht. Ich wollte das tatsächlich hierhin verlegen, weil mir halt gesagt wurde, dass die Türkei sehr gut ist für so Textilien und so Sachen. Mhm. Das war halt keine so schöne Geschichte. Also ich habe einen Prototypen zu einer Manufaktur gebracht und ja, was dann halt zurückkam, sah sehr gruselig aus. Und dann haben wir das gelassen.
Ich nehme an, er kommt aus Asien, wenn er nicht aus der Türkei kommt, ne?
Ja, ja, ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, den zu produzieren, habe ich in vielen Ländern angefragt. Ich habe auch in den USA angefragt, weil da wurde mir dann gesagt, so ja, wir machen hier Plush Toys Made in USA oder so. Hat sich herausgestellt, dass sie auch aus Asien kamen und einfach nur einen extra Stopp in den USA gemacht haben. Ich habe auch in Deutschland angefragt. Leider sind die Preise einfach nicht, also das macht wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn, also überhaupt gar keinen, also da macht man noch ein Verlustgeschäft. Und zusätzlich dazu kamen noch alle Prototypen, die ich bekommen habe aus den USA, aus Europa, sahen einfach nicht süß aus. Also ich habe auch so einen kleinen Kuscheltierfriedhof mit allen misslungenen Prototypen. Das kann man sich echt nicht angucken. Also das ist echt schon ein bisschen creepy. Und Ja, und dann haben wir halt jemanden gefunden in China, der das richtig, richtig gut macht, richtig gute Qualität. Kriegen wir auch immer wieder Feedback, dass die Plüschtiere sehr qualitativ hochwertig sind. Und ja, machen wir Business mit denen, ne?
Sehr gut. Also bestell ich auf jeden Fall für meine Kinder, die kennen auch das
Ja.
Bitcoin-Logo schon und so weiter. Da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Aber letzte Frage, wenn wir schon geredet haben, auch über die unterschiedlichen Sprachen, 21 Podcast auf Türkisch und so, solltest du nicht eigentlich deine Comics auch übersetzen? Auf Deutsch, auf Türkisch, auf Chinesisch?
Ja, also die Originale sind natürlich alle Englisch. Und dann Leute haben angefangen, die zu übersetzen tatsächlich. Also ich habe die schon gesehen auf Russisch, auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Französisch, Deutsch natürlich, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, also alles schon gesehen. Und das machen die Leute einfach, weil sie es gerne teilen wollen mit ihrer Community. Und das finde ich natürlich mega nice. Also auch hier in der Türkei ist jemand, der hat mich auch gefragt, hey, darf ich deine Comics übersetzen? Und ich möchte die gerne alle übersetzen. Und ich natürlich sehr, sehr gerne. Und das unterstütze ich natürlich. Also sowas teile ich dann auch immer sehr gerne. Ich könnte sie natürlich selbst auch auf Deutsch übersetzen. Ich weiß auch nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Da habe ich jetzt auch
Ja,
keine Entschuldigung für.
wahrscheinlich, weil das der Durchschnittsalter in Deutschland so hoch ist, dass Comics dort nicht
Ja.
mehr ist. Ne? Aber im Frühstücksfernsehen. Wir müssen es auf Deutsch übersetzen und ins deutsche Frühstücksfernsehen bringen, weil das sehen sich nur die Pensionisten an und du.
Und ich.
Ja.
Ja, weiß nicht,
Wegen
wenn
der
da über Bitcoin
Zeitverschiebung ist für dich
geredet wird.
einfacher.
Ja, das ist für mich halt irgendwie ein ja, Mittagessen-Fernsehen.
Lina, letzter Punkt. Du bist
Jawohl.
auch dabei bei der BTC 22 in Innsbruck von 15. bis 17. September. Ich freue mich, weil dann werden wir uns dort auch kennenlernen in Person.
Da freue ich mich auch. Ja, mega gespannt bin ich drauf. Als die Organisatoren da angefragt haben, da dachte ich, oh cool, deutsches Event ist schon länger her und eigentlich natürlich zugesagt. Und das hat sich aber entwickelt die letzten Monate. Also wenn man sich da anguckt, wer da alles kommt und was da alles gemacht wird, also ich glaube, das wird ein richtig cooles Event. Ich kann es gar nicht erwarten. Also nach Miami, nach der englischen Version der BTC 22 wird das, glaube ich, mit das beste Event dieses Jahr.
Nach Miami fliegst du auch.
Ja, bin ich auch dabei.
Naja,
Und
das muss ich leider ausfallen lassen. Ist mir einfach zu kurzfristig gewesen, weil ich jetzt gerade erst den Podcast gestartet habe und so weiter. Aber ich bin sehr gespannt auf die PTC 22 in Innsbruck, weil wenn wir einfach wirklich es schaffen, quasi, keine Ahnung, ja, 95% der deutschsprachigen Community mal zusammenzufassen und dann auch sehen, wie sie wächst, ja. Ich darf moderieren gemeinsam mit Debbie. Freue mich sehr, ja. Wird cool. Nina, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Erfolg mit dem kleinen Hodler und ich hoffe, wir können das mal bei Gelegenheit wiederholen.
Hallo liebe Leute, hier ist Community Manager Luca. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns sehr über viele Likes und Sterne bei Apple, Spotify und allen anderen Plattformen. Schickt uns unsere Fragen, Hinweise und kreative Beleidigungen an hallo@wasbitcoinbringt.com und besucht uns auf YouTube, denn jede Folge erscheint auch als Video. Liebe Grüße aus Wien. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.